SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Trotzige Heldinnen begleiten uns in der kommenden Stunde durch das Lesenswert-Magazin. Unter ihnen die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Für sie war Humor überlebenswichtig, als sie sich trotzig dem rumänischen Geheimdienst widersetzt hat und nach Deutschland geflohen ist. Darüber schreibt Hertha Müller auch in ihrem neuen Band »Eine Fliege kommt durch einen halben Wald« mit gesammelten Texten von ihr aus den letzten 10 Jahren. Kommenden Donnerstag, am 17. August, wird sie 70 Jahre alt, wir sprechen gleich mit ihr. Gegen alle Widerstände, sich einen Sommer lang bei reichen Leuten durchschnorren, das versucht die Heldin im neuen Roman von Emma Klein. Ihr Buch »Die Einladung« gilt als der Sommerroman. Wir klären, ob der Hype berechtigt ist. Und ein echter Trotzkopf ist auch die Moderatorin und Autorin Ronja von Rönne. Dem Trotz widmet sie einen Essay, über den wir mit ihr sprechen. Die Musik kommt heute von der britischen Singer-Songwriterin Arlo Parks. Mit gerade mal 23 Jahren hat sie es bereits nach ganz oben geschafft. 2 Nominierungen für die Grammys hat sie in der Tasche und Promis wie die Obamas gehören zu ihren größten Fans. Ihr 2. Album, My Soft Machine, ist dieses Frühjahr erschienen. Darin zeigt sie sich von ihrer persönlichen Seite, wie hier in dem Song Purple Face. Eine Zahnbürste in der Handtasche und ein Gedicht im Kopf. Diese Dinge hatte Hertha Müller immer bei sich, wenn der rumänische Geheimdienst, die Securitate, sie zu einem Verhör einbestellt hat. Die Zahnbürste für den Fall, dass sie über Nacht festgehalten wird und das Gedicht als ein kleiner Freiraum, ein innerer Schutz vor der Geheimpolizei. Hertha Müller lebte damals in Rumänien unter der Ceausescu-Diktatur, in der sie nicht mitmachen wollte, als Spitzel. 1987 konnte sie nach Deutschland ausreisen. Bis heute lebt sie in Berlin. Danach begann ihre Karriere erst richtig. 2009 wurde sie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Ihre Erfahrungen mit Exil und Flucht, das Leben in der Diktatur und der Kampf um die eigene Freiheit und Würde, diese Themen verarbeitet sie nicht nur in literarischen Texten, auch in Essays und Reden. Eine Sammlung aus den letzten 10 Jahren ist jetzt im Hansa Verlag erschienen. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald, heißt der Band. Und darüber möchte ich mit Hertha Müller persönlich sprechen. Guten Tag, Frau Müller.
Hallo, guten Tag.
In einem der Texte in diesem Band, da denken Sie über den Humor und das Lachen nach. Sie erzählen da, wie Sie einmal in einem Fleischerladen einkaufen waren und sich dort sehr darüber gefreut, aber auch amüsiert haben, mit welcher Zärtlichkeit ein anderer Kunde, ein älterer Herr, 2 Pärchen Landjäger bestellt hat. Sie mussten dabei an einen homosexuellen Jäger denken, der mit seinem Liebsten glücklich ins Grüne zieht. So beschreiben Sie das in diesem Text. Und Sie mussten darüber lachen, was diesen anderen Kunden sehr verärgert hat. Wie ist das mit dem Humor in Deutschland? Unterscheidet sich der Humor von Ihrem Humor?
Na, ich glaube, in jedem Land unterscheidet sich der Humor von einem anderen Land, weil das sehr, sehr Kleinigkeiten sind, die sich durch den Lebensalltag herausbilden, worüber man lachen kann. Und dann gibt es natürlich Situationen, die man auch gar nicht deuten kann, wenn man aus einem anderen Land kommt oder vielleicht auch in Diktaturen. Ich meine, die Witze, es gibt ja in jedem Land Witze und es sind wahrscheinlich in jedem Land andere Witze. Und dann gibt es in Diktaturen, in vielen Ländern die gleichen Witze oder ähnliche Witze, vielleicht sogar ohne Absprachen. Die Witze sind ja immer was Tragisches, das kippt. Also das, eigentlich lacht man ja über etwas, was kippt. Und so war es auch mit diesem Landjäger. Aber ich habe ja davor auch noch vom Hackepeter gesprochen.
Das mit dem Hackepeter, genau, das erzählen Sie eben auch. Sie wollten Hackfleisch kaufen und die Verkäuferin hat auf den Begriff Hackepeter bestanden, was Ihnen aber ein bisschen unangenehm war, weil natürlich mit Peter auch ein menschlicher Name dann in dieser Bezeichnung für ein tierisches Hackfleisch steckt.
Ja, und weil das Fleisch ja gar nicht gehackt ist, sondern gemahlen. Und das mit dem Peter, also ich finde das brutal. Ne? Und wenn man das Wort wörtlich nimmt, dann ist das ja auch brutal. Das fällt natürlich jemandem, der in der Gewöhnung der Sprache oder des Alltags ist, gar nicht auf.
Sie hatten es schon erwähnt, dass der Humor in einer Gesellschaft natürlich auch durch die politischen Umstände geprägt wird. Sie selbst, Sie sind in einer Diktatur aufgewachsen, in Rumänien unter Ceausescu. Wie hat diese Erfahrung Ihren Humor geprägt? War der Humor überlebenswichtig?
Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, gerade im Unglück, ich meine, fragen wir uns doch mal, warum gibt es so viele oder vielleicht sogar die drastischsten jüdischen Witze? Das kommt natürlich aus dem Unglück, aus der Katastrophe. Das Lachen ist eine Art von Befreiung, von innerer Befreiung und auch eine Art von Einordnen. Und Witze sind subversiv an sich. Mhm. Und auch gerade, weil etwas kippt. Und darum haben ja Diktaturen auch so Angst vor dem Humor und vor den Witzen. Man weiß ja, in allen Diktaturen kommt man wegen politischen Witzen kommt man ins Gefängnis bis heute. Und das ist die Angst der Macht vor der Entfesselung der Gefühle. Und darum sind Witze in Diktaturen meist auch anders als in demokratischen Ländern. Oder vielleicht sogar zahlreicher. Also ich kannte in Rumänien Leute, die konnten zu allen Situationen, die es gab, einen Witz machen oder einen Witz erzählen. Und die Witze waren meistens gut. Das ist doch ein Phänomen. Der Witz ist ein Phänomen der Befreiung, ja.
Ja, ich musste, als ich diesen Text über den Humor von Ihnen gelesen habe, da musste ich an die Situation in der Ukraine denken. Seit 18 Monaten greift Russland die gesamte Ukraine völkerrechtswidrig an. Und was viele Menschen außerhalb der Ukraine von Anfang an überrascht hat, das war zum einen die Widerstandskraft der Ukrainer und Ukrainerinnen und der trockene Humor, den sie dabei in den Tag legen. Also es gab Videos von tanzenden Soldaten, von ukrainischen Bauern, die mit ihrem Traktor russische Panzer klauen. Ich weiß es selber aus meiner Familie, die aus der Ukraine kommt, welche Witze man jetzt einfach macht, zum Beispiel über die Helme, die die Bundesregierung der Ukraine geben wollte, am Anfang noch vor den Waffen. Da gab es dann so Witze, da kann man ja dann den Bosch, also diese rote Betesuppe aus den Helmen trinken. Kann Humor so eine Gesellschaft auch ja, in so einer Zeit vereinen und auch durch so eine Zeit retten?
Ja, ich glaube, sie ist fast eine Art von Psychiater. Der Humor ist ein Psychiater des Menschen. Und ich glaube, ohne Humor wird man auch in jeder Situation, in der man gefährdet ist, verliert man leichter den Verstand. Humor hat ja auch eine, auch wenn er drastisch ist, hat er eine Art von Zärtlichkeit. Und es ist auch eine Art von Lebensgefühl. Und es ist offenbar auch das Lebensgefühl der Ukrainer. Und in schlimmen Situationen braucht man den Humor umso mehr. Er ist auch eine Distanz. Er ist auch eine innere Distanz. Und in der Distanz kann man immer besser einordnen. Und man kann die Nerven besser behalten. Und man kann die Schikanen besser überdauern. Es ist auch eine Abwehr. Es ist auch eine Art von Schutzschild. Der Humor erfüllt wirklich so viele Funktionen. Ja,
ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so ein Ausdruck von Freiheit ist. Gerade in der Ukraine, wo es darum geht, dass man eben dieses Land ja nicht aufgeben möchte, dass man nicht möchte, dass es von Russland ja eingenommen wird.
Auch eine Art von, dass man auf etwas besteht, dass man sagt, ich bin noch da, ich gebe mich nicht aus der Hand. Humor hält natürlich auch dadurch, dass er dann von allen geteilt wird, die einen Witz hören. Das schafft ja auch Verbundenheit und Zusammenhalt. Und all das braucht man und in den schlimmsten Situationen braucht man es umso mehr.
Sie haben in Ihren Texten oft beschrieben, wie wichtig es für Sie war damals, als Sie von der Geheimpolizei der Securitate in Rumänien verhört worden sind, wie wichtig es für Sie war, dass diese Geheimpolizei nicht an die Gedichte und an die Sprache in Ihrem Kopf rangekommen sind, dass es diesen Freiraum gab. Ab wann wussten Sie, dass Sie diese Sprache, die Sie im Kopf hatten, die Sie gerettet hat, dass Sie die jetzt auch zu Papier bringen müssen?
Ich habe nur immer gewusst, dass bei Verhören, dass das Sprechen riskant ist und dass man sehr genau darauf aufpassen muss, was man sagt und wie man es sagt und wie viel man sagt und wann man etwas wie nicht sagt und dass man sich nicht widersprechen darf. Und das sind ja Mechanismen, weil man ja so ausgeliefert ist. Ich habe mir auch nicht vorgenommen, irgendwas aufzuschreiben im Nachhinein. Ich hatte nur das innere Bedürfnis, das zu tun.
Ja, aber das heißt, die Sprache, die war dann auch so eine Art Schutzmantel in diesen Situationen und dann auch später beim Schreiben?
Also Schutzmantel, wenn ich in der Situation beim Verhör habe, wenn ich Texte im Kopf habe, hatte, waren es immer Texte anderer Autoren, Gedichte, die ich mitgebracht hatte, weil Gedichte so ein tragbares Gepäck sind, die man auswendig kennt und man kann sie in sich hinein sprechen und dann hat man einen Schutzraum, einen inneren Schutzraum. Und es ist natürlich kein äußerer, aber es ist ein innerer Schutzraum. Und das waren immer Texte anderer Leute. Das waren oft Texte, die auch auf den ersten Blick mit der Situation gar nichts zu tun hatten, die einfach nur poetisch waren, die schön waren. Und vielleicht gerade, weil sie auf den ersten Blick nichts damit zu tun hatten, haben sie umso mehr dazu beigetragen, dass ich meine Situation ertragen konnte.
Was Sie einmal gesagt haben in einer Ihrer Collagen, einer meiner Lieblingssätze, ist: In jedem Wort bleibt ein Rest von dort. Das ist ein Satz, über den ich oft nachgedacht habe, vor allem eben seit letztem Jahr, seit diesem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine. Dieses Dort, dieser Rest vom Dort, ist das die Heimat, die man zurücklässt, dieser Rest? Oder kann dort auch so der Ort sein, an dem man sich eigentlich vielleicht noch hinsehnt, der vor einem ist?
Wir haben ja schon über Humor geredet, der an jedem Ort ein anderer ist. Und natürlich hat jedes Wort, jede Redewendung, jede Sprache hat natürlich auch andere Augen und sieht die Welt mit anderen Augen an und hat andere Begriffe für verschiedene Dinge. Und natürlich, ohne sich das bewusst zu machen, verbindet man das Wort mit dem Ort, wo man es zum ersten Mal gehört hat. Und Heimat ist natürlich auch etwas, was wichtig ist. Und Heimweh, also ich habe das Wort Heimat nicht so oft benutzt, aber natürlich ist das Wort Heimweh sehr legitim. Und es ist auch unterschwellig immer da. Und es sitzt unterschwellig in der Sprache, wenn man die Sprache mitnimmt. Und man muss ja die Sprache mitnehmen, aus der man kommt. Man hat sie ja im Kopf. Und das sind so Wörter, die werden natürlich nicht nur ideologisch eingesetzt. Das Wort Heimat ist ja oft ideologisch missbraucht worden und wird auch heute noch ideologisch missbraucht. Meistens von den undemokratischen Ideen. Aber es gibt dieses Wort trotzdem als Orte, als Gefühle, als persönlichste das Eigentum. Und das sollte man auch nicht in Frage stellen.
Ja, Sie haben ja auch den Begriff Heimwehheimat geprägt in Ihren Texten. Sie sagen, dass Deutschland eine Heimwehheimat für viele sei, die aus Diktatur und Krieg geflohen sind.
Das Wort kommt von Heinrich Böll, nicht? Die Frage, ob Deutschland nach 1945 wieder ein Land werden könne, nachdem man Heimweh hat. Und ich habe das benutzt, um zu sagen, es gibt so viele Leute, die kommen nicht aus Deutschland, aber sie haben Heimweh nach Deutschland, weil sie Heimweh nach Freiheit haben oder weil sie verfolgt werden. Und in dem Sinn habe ich es gebraucht. Und Heimweh, eine Heimwehsprache, das ist natürlich auch eine Sprache, der man vertrauen kann, von der man weiß, sie ist nicht feindselig gegen einen gerichtet. Denn auch die eigene Sprache kann feindselig gegen einen gerichtet sein, von einem Diktator, von einer Diktatur. Wenn ein Russe heutzutage politischer Gefangener ist, ist das Russische für ihn nur teilweise eine freie Sprache, sondern es ist auch eine Gefängnissprache, weil er im Gefängnis ist. Sprache kann alles, hat ein endloses Register von Dingen, die mit einem passieren können. Und meistens ist ja Sprache das, was einem passiert, was geschieht, was in der Gesellschaft vor sich geht.
Ja, und Sprache kann ja auch die Grenzen des Sagbaren oder des Diskutierbaren ausweiten. Also jetzt gerade im Sommerloch hat Deutschland mal wieder über das Asylrecht debattiert, vor allen Dingen über einen Asylvorschlag eines CDU-Politikers, der vorgeschlagen hatte, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Die AfD zum Beispiel auch noch, für sie ist der Heimatbegriff einer, der die anderen ausschließt. Das heißt, von manchen wird Heimat so verwendet, dass eigentlich dieses Wort Heimat ja Humanität ausschließt.
Ja, ich meine, die AfD, das sind wieder Patrioten. Das ist ja zynisch, dass sie sich noch als Patrioten bezeichnen. Sie wollen Deutschland destabilisieren. Sie wollen diese Gesellschaft zerstören. Durch den Nationalsozialismus kennen wir diese Garnitur von Leuten. Die haben das Land schon einmal in den Abgrund manövriert. Und ich hoffe, dass wir genau wissen, dass wir diesen Leuten nicht vertrauen. Dass wir wissen, was die im Sinn haben und welches Menschenbild sie haben und welches Gesellschaftsbild. Sie bewundern ja auch Putin. Das sagt ja auch schon alles. Ne? Und insofern, wenn die Heimat sagen, meinen sie was ganz anderes. Das ist dieser ideologische Kampfbegriff. Und auch das Deutsche, sie werden zum Kampfbegriff degradiert durch Ideologie.
Können Sie sagen, was für Sie so ein Wort wie Heimat heute noch bedeutet?
Naja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier zu Hause. Ich sage öfter zu Hause. Aber natürlich habe ich eine andere Beziehung zu Rumänien. Ich war über 30 Jahre alt, als ich weg bin, als jetzt zu Italien oder zu Frankreich oder zu Kanada. Das heißt natürlich, das Land hat für mich eine gewisse Nähe und Intimität, die durch meine Biografie entstanden ist. Heimat ist zum Teil Tatsache und es ist zum Teil ein intimes Gefühl. Das hat man oder es kann einem auch genommen werden. Und darum ist es schlecht, wenn es einem zwanghaft enteignet wird, weil dieses intime Gefühl braucht man für sich selbst.
Die Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Über Heimat, Sprache und Humor denkt sie auch in ihren Texten aus den letzten 10 Jahren nach, die alle in dem neuen Band »Eine Fliege kommt durch einen halben Wald« versammelt sind. Frau Müller, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
I'm exhausted, watching light-clad dames through the water, catching light like blades through your body. The party's a place. We grew apart when you were fighting with your sister. I don't think I realize how horribly I miss you now. Regret is flowering me while I'm scooping knives. Hoping all that I just don't know what to do. Cause I only wanna be with you.
Kein anderes Buchcover leuchtete mir in den letzten Monaten auf Instagram häufiger entgegen als das. Ein grasgrüner Umschlag, auf dem eine blaue, ausgestreckte Hand zu sehen ist. Eine Hand, die zu sagen scheint, hier, nimm meine Hand, komm mit mir mit. Leuchtend blau auch der Titel The Guest und darunter der Name der Autorin Emma Klein. Schöne Influencer, Leute, die man selten mit einem Buch in der Hand sieht, aber auch Literaturblogger, alle schienen diesen neuen Roman von Emma Klein zu verschlingen. Endlich ist er auch auf Deutsch erschienen. Bei uns heißt er Die Einladung, was gut zum Cover mit der Hand passt. Das Buch klingt wie die perfekte Sommerlektüre. Eine junge Frau namens Alex schnorrt sich durch die Hamptons, also da, wo die New Yorker Upper Class ihren Sommerurlaub verbringt, wo die Reichen unter sich sind und die Tage am Pool oder am Strand vorbeiziehen. An diesem Ort versucht Alex, den sozialen Aufstieg zu performen. Ob ihr das gelingt? Pia Mazurczak hat die Einladung gelesen.
Schon von Anfang an ahnt man, dass Alex nicht gut aus der Sache rauskommen wird. Da wohnt sie noch über die Sommerwochen mit einem deutlich älteren, deutlich reicheren Mann in dessen Ferienhaus in den Hamptons. Dieser Simon ist nicht ihr Freund oder Ehemann, sondern ein Kunde. Nicht so einer, der der jungen Frau Geld auf den Nachttisch legt, sondern eher einer, der sie mit teuren Kleidern und Urlauben bezahlt. Und so lernen wir Alex auch kennen, als eine, die sich gut und gerne an dieses Leben anpasst.
Alex hatte sich ausgemalt, was für eine Person Simon gefallen würde, und es war die Person, die Alex ihm vorgab zu sein. Alex' ganze abgeschmackte Vergangenheit wurde herausgelöst, bis es sogar ihr selbst allmählich so vorkam, als wäre nichts davon je passiert.
Auch wenn wir wenig von Alex' Vorgeschichte erfahren, so viel ist klar. Zurück in die Stadt, gemeint ist New York, kann sie nicht. Keine Wohnung, stattdessen Mietschulden und ein irgendwie gefährlicher Ex-Kunde lassen die Flucht ins Sommerhaus unausweichlich erscheinen. Dort herrscht eine gepflegte Langeweile, unterbrochen nur von Fahrten zum Strand und Partys bei Simons ebenso wohlhabenden Freunden.
»Schöne Aussicht«, sagte Alex, und das war es. Von dort, wo sie und Simon standen, war der Strand nicht zu sehen. Nur Wasser, flach und silbrig, das sich vom Rand der Terrasse bis hinaus zur pinkfarbenen Horizontlinie zu erstrecken schien. Neid durchfuhr Alex' Körper wie Adrenalin, ein schneller und belebender Flash, der ihr geradewegs zu Kopf stieg.
Denn Alex gehört eigentlich nicht dazu. Sie ist Gast und abhängig davon, Simons perfektes Arm Candy zu sein, sein Schmuckstück. Das klappt bis zu dem Punkt, als Alex kurz die Kontrolle verliert und mit einem anderen Mann im Pool landet. Ein Fauxpas mit Konsequenzen.
Sie war dumm gewesen gestern Abend, leichtsinnig, aber sie und Victor hatten ja nichts gemacht. Sie würde mit Simon reden. Sie hatte gar nichts ruiniert. Das Unglück hatte Alex nicht berührt. Es war ihr nur so nahe gekommen, dass sie den kalten Hauch eines ganz anderen Ausgangs vorbeisausen spürte.
Da täuscht sie sich, denn Simon bedeutet ihr kalt und unmissverständlich, dass sie doch besser abreisen solle. Und dann, am Bahnhof, beginnt die 7-tägige Odyssee, auf die Emma Klein ihre Heldin schickt. The Guest heißt der Roman im Original, was besser passt als Die Einladung, denn Alex macht sich zum uneingeladenen Gast der wohlhabenden Upper Class. Zwischen reichen Familien, den emotional vernachlässigten Kindern und den beflissenen, leicht zu übersehenden Hausangestellten schnorrt die Heldin sich durch. Das Ziel? Ausharren bis zu Simons Party am Labor Day, auf der sie ihn zurückgewinnen will. Muss, denn eine andere Option hat sie nicht, suggeriert uns der Roman. So entsteht ein Panorama dieses sehr speziellen Milieus zwischen Villen und meterhohen Zäunen, versinnbildlicht durch die überall vorhandenen Pools. Anfangs groß, kristallklar und warm, je mehr die Dinge in Richtung Katastrophe kippen, dann so.
Der Whirlpool war immer noch kalt, die Heizanlage funktionierte nicht, Stunden waren vergangen und das Wasser hatte immer noch dieselbe Temperatur. Noch etwas, das kaputt war. Es gab Dinge, die ließen sich tatsächlich nicht in Ordnung bringen.
Überhaupt ist alles recht eindeutig in diesem Roman. Die Metaphern so wenig subtil wie die Häuser, die Menschen kühl und emotional verkümmert, die Kinder wohlstandsverwahrlost und ungeliebt, wie der Teenager Jack, der sich in sie verliebt.
Mein Vater wäre froh, wenn ich weg wäre. Denen ist es egal. Bestimmt nicht, sagte Alex. Bestimmt ist es ihnen nicht egal. Wobei sie selbst nicht daran glaubte. Nicht mal bei Leuten wie Jack, mit Eltern wie seinen. Vor Hunderten von Jahren hätten ihre Eltern ihre Babys vielleicht im Wald ausgesetzt. Stattdessen zog sich die Vernachlässigung über Jahre hin. Ein Verwelken in Zeitlupe. Die Kinder wurden nach wie vor ausgesetzt, im Wald zurückgelassen. Nur dass der Wald wunderschön war.
Die Autorin schafft hier eine erstaunlich eigenschaftslose Heldin. Alex ist keine Hochstaplerin wie Felix Krull, auch wenn sie mit großer Leichtigkeit ihre Rolle performt. Und sie ist auch kein jugendlich verzweifelnder Holden Caulfield aus Der Fänger im Roggen, der die soziale Oberfläche zu durchschauen meint. Sondern eine biegsame junge Frau mit einigen wenigen Sprüngen in der glatten Oberfläche. Die Beobachtung der feinen Unterschiede ist so kühl und präzise wie die Upper Class selbst, aber daraus folgt für die Figuren wenig. Selbst die Gefahr, die Alex von ihrem Ex-Kunden droht, ist mehr Behauptung als wirklich nachvollziehbar. So hat man am Ende der rund 300 Seiten das Gefühl, vor allem die eigenen Ressentiments bestätigt zu bekommen. Und Alex, die macht einfach trotzig weiter.
Zu Simon. Das war alles, was Alex tun musste. Nicht anhalten, einfach weitergehen, obwohl sie spüren konnte, dass etwas nicht stimmte. Ihr Nacken war verkrampft, ihr Gang irgendwie schief, aber es ging ihr gut. Solange sie den Blick nach vorne richtete, solange sie nicht stehen blieb oder langsamer wurde.
Der Hype um die amerikanische Autorin Emma Klein und ihren Roman Die Einladung überzeugt unsere Rezensentin Pia Masurczak nicht so richtig. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, aus dem Englischen hat es Monika Bark übersetzt. Emma Kleins Heldin Alex macht also bis zum Schluss trotzig weiter, so wie die Autorin Ronja von Rönne. Von Rönne ist ein Trotzkopf und stolz darauf. Darüber hat sie auch einen Essay geschrieben. Wir sprechen gleich mit ihr nach etwas Musik von Arlo Parks. I'm Sorry heißt der Song. Jemand, der ein Trotzkopf ist, dem eilt meistens kein guter Ruf voraus. Dabei kann trotziges Verhalten Revolutionen auslösen. Zum Beispiel 1955 in Alabama. Rosa Parks war müde, als sie nach einem langen Arbeitstag in den Bus stieg. Der Platz, auf den sie sich setzte, war einer für Weiße. Und trotzdem blieb Rosa Parks sitzen, als ein Weißer diesen Platz beanspruchte. Trotz immer als etwas Schlechtes abzutun, ist falsch. Das findet die Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Sie hat dem Trotz ein Buch gewidmet. Darin schaut sie unter anderem auf sich selbst als Trotzkopf, der mit 31 Jahren einiges erreicht hat. Sie hat 2 Romane geschrieben, der letzte Ende in Sicht ist erst vergangenes Jahr erschienen und sie moderiert eine eigene Sendung bei Arte. Das alles hat Ronja von Rönne geschafft, trotz des Gegenwindes, den sie immer wieder zu spüren bekam und trotz ihrer Depression. Bevor wir mit Ronja von Rönne über die guten und schlechten Seiten des Trotzes sprechen, hören wir einen Ausschnitt aus ihrem Essay von ihr gelesen. Darin kommt sie gerade zurück nach Hause nach einem längeren Aufenthalt in einer Klinik.
Ich weiß nicht, ob das Eis auf dem See längst getaut war, als ich mich gegen meine Wut entschied. Als ich wieder ankam in meiner kleinen Berliner Wohnung, müde und ohne einen Cent Geld. Ich rate übrigens niemandem, in eine Privatklinik zu gehen, wenn man nicht sehr, sehr reich oder sehr privat versichert ist. Ich konnte mir nichts mehr leisten, weder Taxis noch meine Arroganz. Ich hatte, entgegen meinen anfänglichen Hoffnungen, nicht etwa einen neuen Roman in der Tasche, sondern war nur noch ratloser geworden. Ich wollte nicht mehr wettern, zynisch sein, im Wochentakt für egal welche Zeitung eine Haltung äußern oder mit zu großen Autos provozieren. Ich war durch mit allem. Ich wusste nicht, wohin mit mir oder wie ich das Finanzamt beruhigen sollte, das bekanntlich wenig Rücksicht nimmt auf finanziell wenig lohnende Epiphanien. Selbsterkenntnis ist kein Ausbildungsberuf, ein persönlicher Wachstumsschub keine Qualifikation. Ich war der leerste Mensch der Welt, als mich der Trotz nicht im Stich ließ. Er tastete sich vor wie ein alter Freund, zu dem man längst den Kontakt verloren hat. Zum ersten Mal zeigt er sich kleinlaut, betreten, niedergeschlagen. Aber weil der Trotz nun ein alter Bekannter war, erinnerte er mich auch an all unsere guten Zeiten. Weißt du noch damals, als ich dir die Erde zu Füßen gelegt habe? Und genau wie jeder reumütige Ex-Freund bot mir der Trotz einen Neuanfang an, diesmal komplett zu meinen Bedingungen. Er wisse ja mittlerweile, behauptete der Trotz, was er alles falsch gemacht habe und gelobte Besserung. Er wolle künftig mehr auf meine Bedürfnisse eingehen, versprach er. Und dann zog er die Vorhänge zu, um den Raum abzudunkeln und mir eine PowerPoint-Präsentation eines gemeinsamen 5-Jahres-Plans feilzubieten. Manche Beziehungen halten für immer. Und selten sind es diejenigen, für die man sich im Nachhinein freiwillig entscheiden würde. Geschwister etwa sind für immer. Oder Dämonen. Schenkt man Märchen Glauben, sind es Feen, die Neugeborenen Schönheit und Glück mit auf den Weg geben. Aber ich bin nicht Dornröschen, sondern Ronja. Und so hielten sich die Glückwünsche von magischen Kreaturen am Tag meiner Geburt in Grenzen. Was man mir mitgab, von Anfang an, war nur der Trotz.
Ronja von Rönne und ihr Trotz. Dem widmet sie einen Essay und über den sprechen wir jetzt auch. Hallo Ronja von Rönne.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Trotz kann also Revolutionen auslösen, so wie der Trotz von Rosa Parks. Trotz kann aber auch Dinge blockieren. Wo würden Sie Ihren Trotz verorten?
Ich glaube, mein innerer Trotz ist gar nicht so besonders produktiv. Der sorgt meistens dafür, dass ich wahnsinnig viel prokrastiniere und mir denke, nö, mach ich nicht. Der große Irrtum ist ja, dass wenn man erwachsen wird, ist ja nicht nur irgendwie Chips essen und wach bleiben, so lange wie man will, sondern man muss sich als Erwachsener ja auch noch um diese Kindinstanz in einem kümmern. Und eigentlich erzieht man sich permanent selbst. Ich glaube, als Selbstständige ist es nochmal ein bisschen perverser. Und dann zu sagen, nee, du arbeitest jetzt aber, nee, muss ich jetzt aber nicht, ich arbeite erst, wenn die Deadline da ist. Das ist auf jeden Fall die ungesündeste Form von Trotz, die ich so in mir trage.
Mhm. Und trotz des Trotzes haben Sie es aber geschafft. Sie haben ein Buch über diesen Trotz schreiben können. Ja. Sie haben es fertig geschrieben. Sie beschreiben in dem Band auch, und ich habe das auch auf Instagram bei Ihnen verfolgt, wie schwierig es manchmal war, auch vor allem dieses Buch zu Ende zu führen. So ein innerer Trotz, vielleicht auch so eine kindliche Haltung, mit der man irgendwie lernen muss, umzugehen als erwachsener Mensch, aber auch der Trotz von außen, der sie andererseits aber wieder anstachelt. Können Sie das nochmal beschreiben? Also was ist das für ein Trotz, den Sie der Welt um sich herum entgegensetzen, der Sie da anstachelt?
Ich stelle mir den Trotz vor als einen Waagschalenmoment. Also es ist erstmal ein Innehalten, okay, stopp, irgendwas möchte da in mir nicht. Und dann kann man das untersuchen, okay, bin ich jemand, der nicht möchte, was mit mir passiert, der irgendwie Ungerechtigkeiten in der Welt sieht. Ich bin sicherlich keine Rosa Parks, aber Ungerechtigkeiten begegnen uns allen und sich dazu zu verhalten, ist fast immer ein trotziger Moment mit Entschuldigung, so nicht. Und wie bei einer Sophie Scholl, die sich dann, das sind jetzt die ganz hehren Beispiele natürlich, quasi sich selbst opfert, aus einem Trotz gegen das System, was ihr aufgezwängt wird. Das wären so die Koryphäen, die ganz weit oben stehen, an Trotzreaktionen. Und genauso gut kann man sich aber mit Trotz auch verweigern. Man kann sich verweigern dem Fortschritt, verweigern der Gegenwart. Es kann im schlimmsten Fall wirklich dazu führen, dass man etwas abdreht in Richtung Querdenkertum. Der Trotz an sich ist, glaube ich, weder schlecht noch gut. Aber ich glaube, erstmal zu bemerken, irgendwas in mir will das nicht, ist erstmal ein interessanter Moment. Das kann man ja auch aufs Private beziehen. Also wenn man immer wieder das Gefühl hat, ich will das eigentlich nicht in einer Beziehung, dann sind das vielleicht viele kleine Trotzmomente, aber die akkumulieren sich. Und irgendwann wird der Trotz auch vielleicht sagen, so nicht mehr, und dann den Ungeliebten oder die Ungeliebte einfach rauswerfen. Dann würde ich sagen, ist es durchaus ein produktiver Trotz.
Das heißt, Trotz ist so ein bisschen wie so ein Werkzeug oder wie so ein innerer Kompass?
Ja, vielleicht ein innerer Kompass ist vielleicht kein schlechtes Ding. Also es ist ja ein sehr, sehr unbeliebtes Gefühl. Es ist kein glamouröses Gefühl. Niemand möchte von mir sagen, ich bin sehr, sehr trotzig. Aber ich meine, es gibt Menschen, die sagen, dass intelligenter Trotz, den nennt man dann Durchsetzungsvermögen. Und Leo Trotzki hat gesagt, Trotz ist die jugendliche Form von Altersstarrsinn. Und ich glaube, irgendwo zwischen diesen Polen befindet sich das Ganze. Ich glaube, das Buch ist auch keine Liebeserklärung an Trotz, sondern es ist eine Aufzeichnung davon, was passieren kann, wenn wir als Menschen uns trotzig verhalten.
Ja, Sie zeichnen das ja auch auf. Also das fand ich ganz schön gemacht, weil Sie zeigen, also wie der Trotz in der Weltgeschichte gewirkt hat, also religiös, politisch, aber auch ganz praktisch. Also Sie fangen da an mit Eva, die sich verweigert hat, also so wie es uns eben die Religion erzählen möchte, dass sie sich verweigert hat, diesen Apfel zu widerstehen und ihn nicht zu essen, dass sie sich Gott widersetzt hat und dann eben in diesen Apfel gebissen hat, aber eben auch Heldinnen wie Rosa Parks, die ich schon erwähnt hatte. Aber Sie kommen natürlich auch auf eine Partei wie die AfD zu sprechen, die Dinge blockiert, die sich dem Fortschritt verwehrt, die sehr regressiv und rückwärtsgewandt ist. War es Ihnen wichtig, eben auch diese Spannweite aufzuzeigen, um so aufzuzeigen, wie ambivalent eigentlich Trotzigkeit ist?
Ja, es ist entweder, man kann da ruhig ganz groß werden, es ist irgendwie die Lösung oder der Untergang der Menschheit, wie trotzig wir sind und auf was sich unser Trotz bezieht. Also das Beispiel zum Beispiel von Veganerinnen, Veganern oder von Leuten, die sich auf die Straße kleben aus Widerstand, finde ich eigentlich, egal ob die Methoden jetzt gut oder schlecht sind, fast rührend mutig und trotzig in einer Welt, wo sie dafür ja wirklich nur aufs Maul kriegen. Und ich finde es irgendwie so optimistisch, das sind Menschen, die noch an irgendwas glauben. Es ist sehr, sehr einfach, den anderen Trotz zu bedienen und zu sagen, ey, wenn wir uns anschauen, was Nestle, was große Unternehmen machen, wie alle mit ihren Privatjets rumfliegen, warum soll ich dann meine kleine Bambuszahnbürste benutzen, warum soll ich dann irgendwie Müll trennen? Das ist dann eine andere Trotzreaktion, eine sehr verführerische, der ich übrigens auch ganz leicht reinfalle, wo ich mir denke, okay, warum soll ich jetzt irgendwie auf ein Steak verzichten, weil die Gemüselasagne einen kleineren CO2-Ausstoß hat, während irgendwie die Welt um uns herum brennt. Deswegen kann es durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein. Aus einer Situation werden immer unterschiedlichste Trotzreaktionen verbleiben. Und ich glaube, wenn wir an sowas wie die AfD schauen, sich trotzig an so etwas wie eine Vergangenheit zu halten, die aber einfach de facto nicht mehr da ist, ist halt eine recht naive Trotzvorstellung. Denn Konservatismus bedeutet für mich, wenn er richtig gelebt ist, vielleicht die Werte, die man hat, aufrechtzuerhalten, aber in einer sehr neuen Welt, in der wir uns befinden, einfach zu sagen, einfach alles zu verneinen und zu sagen, wir wollen das alles nicht und die Augen und die Ohren zu vor dieser unserer Realität, das ist dann sehr, sehr nah dran an dem Trotz, den ich höchst infantil nennen würde.
Aber wenn man jetzt sich so anguckt, wer alles trotzig ist, sind das Menschen, die nicht viel zu verlieren haben, weil sie wissen, okay, ich kann mich jetzt verwehren, weil ich habe ja ein sicheres Netz, was mich irgendwie auffängt.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn wenn man zum Beispiel denkt an Frauen, die aus einer sehr konservativ-muslimischen Familie kommen und sich dann irgendwie in den Falschen verlieben und dafür entscheiden, die riskieren ja mitunter ihr Leben, jetzt als ganz extremes Gegenbeispiel. Und so kann es durchaus auch sein. Also gerade wenn man sich gegen die Sitten und Gebräuche der Zeit auflehnt, ist es natürlich mit Repressalien und Sanktionen und schlimmstenfalls Verurteilung, Gefängnis und Tod verbunden. Oder Iranerinnen, die ihr Kopftuch abschmeißen. Das sind auch Trotzreaktionen und das sind höchst bewundernswerte. Ich glaube, damit hat es gar nicht so viel zu tun. Vielleicht ist aber doch ein bisschen was dran, dass dieser sehr infantile Trotz, der sich vielleicht irgendwie eher settelt bei Menschen, die denken, mir geht's uns eigentlich gut oder der Sommer ist heiß, ist doch schön, dann kann ich mehr grillen. Wenn man nicht weiterdenkt, ist es vielleicht auch leicht, trotzig zu sein. Aber wie gesagt, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben und ich habe es nicht geschafft, den Trotz einzufangen. Und ich glaube, man kann ihn auch gar nicht so wahnsinnig viel beeinflussen, aber man kann ihn vielleicht, und das ist vielleicht der Aufruf darin, erkennen als, das mache ich gerade aus Trotz. Und sich dann zu fragen, wo kommt der her? Ist es was, weil ich mich wirklich was gegen von außen auflehne? Oder hat das gerade eigentlich viel mehr mit mir zu tun? Denn was er immer sein kann. Und das bietet jeder Trotz, jede Trotzreaktion an, ist Katalysator.
Das heißt, Sie bleiben ein stolzer Trotzkopf.
Ich bleibe ein Trotzkopf, mir bleibt, glaube ich, auch gar nichts anderes übrig. Das wurde mir bleiern in die DNA gegossen. Ich kann aber durchaus auch sehen, wenn ich gerade mich dämlich verhalte und dann brauche ich 10 Minuten und kann mich entschuldigen oder von meinem sehr trotzigen Standpunkt wieder zurückkommen. Das kann durchaus sein. Manchmal ist Trotz auch eine Überlebensstrategie. Ne? Also in Zeiten, wo ich viel Gegenwind von außen bekommen habe, habe ich halt trotzig weitergemacht. Einfach nur, weil ich mich nicht von irgendwem anders klein machen will. Die anderen durften nicht gewinnen. Und das ist natürlich ein sehr harter Umgang mit sich selbst, ob das dann auf lange Sicht gut ist. Aber es ist für erstmal oft auch sowas wie eine Überlebensstrategie.
Der Trotz als Überlebensstrategie und als nützliches Werkzeug, darüber hat die Autorin Ronja von Rönne ein Essay geschrieben. Mit dem einfachen, aber sehr prägnanten Titel Trotz. Er erscheint am 17. August bei DTV. 112 Seiten kosten 15 Euro. Ronja von Rönne, danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Tote. Das ist die Bilanz der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris, als islamistische Terroristen ein Blutbad auf den Terrassen der Cafés, vor dem Stadion und im Konzertsaal Bataclan angerichtet haben. Eine Nacht voller Grauen, die 6 Jahre später in dem bisher größten Terrorprozess der französischen Geschichte aufgearbeitet wurde. 14 Angeklagte, 1800 Nebenklägerinnen und Nebenkläger, 350 Anwälte und unzählige Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt haben die Gerichtsverhandlung verfolgt, die mehr als 9 Monate dauerte. Einer von ihnen, der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère. Er hat für die Zeitschrift L'Obs aus dem Prozess berichtet und aus seinen Berichten ein Buch verfasst, V13, also V13, so der Titel, so wurde auch der Mammutprozess genannt. Die Abkürzung steht für Vendredi 13, Freitag der 13. Sabine Wachs, frühere ARD-Frankreich-Korrespondentin, hat den Terrorprozess auch begleitet und V13 gelesen.
Est-ce que je tiendrai le coup? Werde ich durchhalten? Diese Frage stellt sich Emmanuel Carrère noch bevor er am 8. September 2021 zum ersten Mal den eigens für diesen Prozess gebauten Gerichtssaal betritt. Von nun an wird der Schriftsteller über 9 Monate fast jeden Tag auf die Ile de la Cité fahren. Dort, wo auch die Pariser Kathedrale Notre-Dame steht, im Herzen der Hauptstadt liegt der Justizpalast. Dort beginnt V13, der größte Terrorprozess der französischen Geschichte, und Emmanuel Carrère hat beschlossen, ihn von Anfang bis Ende zu begleiten. Ich habe mir gesagt, das wird interessant. Ich wollte erfahren, wie eine Terrorzelle funktioniert. Ich interessiere mich für Religion, für die Justiz. Und es wurde noch viel interessanter, als ich es je für möglich gehalten hatte. Sagt Emmanuel Carrère im Interview mit dem französischen Radiosender France Inter. Auf den ersten Blick scheint es ungewöhnlich, dass ein Schriftsteller freiwillig in die Rolle eines Prozessbeobachters schlüpft. Doch Religion, Fanatismus und die Justiz sind Themen, mit denen sich Carrère immer wieder auch in seinen Romanen auseinandergesetzt hat. Sein Schreibstil wird in Frankreich oft als Enquête bezeichnet, eine Art Ermittlung. Der Pariser Terrorprozess ist genau das. Er versucht, die Horrornacht des 13. November 2015 zu rekonstruieren. Carrère folgt der Chronologie des Prozesses. Die Opfer, die Täter, das Gericht sind drei große Kapitel seines Buches. Er nimmt den Leser mit, zeigt auf, dass sich trotz der 9 Monate Prozess nur wenig neue Erkenntnisse zur Tatnacht und zu den Vorbereitungen der Pariser Terrorzelle ergeben haben. Hauptsächlich auch, weil der einzig überlebende Attentäter sich in großem Maße ausschweigt. Und unter anderem das, erklärt Carrère, habe den Fokus des Prozesses und seiner Berichterstattung von Beginn an verschoben. Die Menschen, die sich für Prozesse interessieren, interessieren sich in erster Linie für die Angeklagten. Die Opfer betrauert man, aber das ist es dann auch. In diesem Prozess war das anders. Natürlich habe ich mich für die Täter interessiert, aber nicht für den Einzelnen, sondern für den Terroristen im Allgemeinen. Aber die Aussagen der Opfer, das war das Berührende. Sie haben diesem Prozess einen Tonfall gegeben. Den Überlebenden, Hinterbliebenen und ihren Aussagen widmet Carrère deswegen auch den größten und stärksten Teil seines Buches. Unkommentiert reiht er eine Zeugenaussage an die nächste. Maya, die die Liebe ihres Lebens und zwei ihrer besten Freunde auf der Terrasse der Pariser Bar Le Carillon verloren hat, die selbst so schwer verletzt wurde, dass sie nicht einmal zur Beerdigung ihres Mannes, ihrer Freunde gehen konnte. Die sagt, wir waren 5 und jetzt sind wir noch 2. Aristide, der die Schüsse überlebt hat und nicht versteht, warum junge Menschen auf andere junge Menschen schießen, oder Marilyn, die dem Gericht ein kleines Plastikröhrchen zeigt. Darin die 18 mm langen Metallsplitter, die man ihr aus der Wange operiert hat. Das Röhrchen, sagt sie, trage sie immer bei sich.
Der Rest des Lebens scheint weit weg. Ein Abendessen mit Freunden wirkt fehl am Platz. Mit dem Fortschreiten des Prozesses schläft man immer schlechter, man hat Albträume abends. Wenn man zu Hause sitzt, kommen einem plötzlich die Tränen. Und Gott weiß, ich weine nicht oft,
schreibt Carrère. Die Brutalität und Grausamkeit der Anschläge vom 13. November, sie ist allgegenwärtig und bewegt sich am Rande des Erträglichen. Und trotzdem steht nicht sie allein im Vordergrund. Genauso wenig wie die winzigen neuen Erkenntnisse, die der Prozess ans Licht brachte, und wie das Urteil. Lebenslange Haft und anschließende lebenslange Sicherungsverwahrung für den einzig überlebenden Attentäter und lange Gefängnisstrafen für einen Großteil der Angeklagten. In den Medien wurde das viel diskutiert. Für den Prozessbeobachter Carrère aber spielt es schon eine halbe Stunde nach der Verkündung kaum noch eine Rolle. In seiner Erzählung setzt nicht das Urteil den Schlusspunkt zu Vétrèze. Es ist der Abschied. Denn Carrère beschreibt, wie aus den Überlebenden und Hinterbliebenen, den Anwälten und Journalisten im Laufe des Prozesses durch das Reden, das Zuhören, das Mitgefühl eine Gemeinschaft wurde. Als hätten wir eine 9-monatige Reise auf einem Schiff gemacht. Und dann sind wir im Hafen angekommen. Der Prozess ging zu Ende und es war klar, die Justiz hat ihre Arbeit gemacht. Und in diesem Moment fiel eine unbeschreibliche Anspannung von uns allen ab. Und wir konnten gehen. Für uns alle war das ein überwältigender Moment. Vétrèze ist daher nicht bloß eine juristische Chronik, eine Prozessbeobachtung, wie es der Untertitel des Buches vermuten lässt. Es ist der intime Einblick in die Gefühlswelt all derjenigen, die diesen Jahrhundertprozess Tag für Tag begleitet haben.
Und einer von ihnen ist der Autor Emmanuel Carrère. Seine Gerichtsreportage mit dem Titel Vétrèze, also V13, ist bei Matthes und Seitz erschienen, in einer Übersetzung von Claudia Hamm. Sabine Wachs hat uns das Buch hier im SWR2 Lesenswert-Magazin vorgestellt.
Trying.
Gedichte, überhaupt Literatur und Schreiben, können überlebenswichtig sein. Darüber haben wir zu Beginn unserer Sendung hier in SWR 2 mit Hertha Müller gesprochen. Und das gilt auch für junge Menschen. In den sozialen Medien berichten junge Leser und Leserinnen über ihre liebsten Bücher. Sie dekorieren liebevoll ihre Regale und setzen ihre Bücherstapel in Szene. Auf TikTok hat der Hashtag BookTok allein 165 Milliarden Aufrufe. So groß ist das Interesse. Es gibt dort sogar eine monatliche BookTok-Bestsellerliste. Das Problem? Oft werden die Bücher im Netz nicht nur vorgestellt, sondern auch direkt online gekauft. Um die junge Zielgruppe namens New Adult auch in den Buchladen vor Ort zu locken, haben sich die Buchhändlerinnen einiges einfallen lassen, so wie zum Beispiel die Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde in Mainz. Mareike Gries hat sich dort umgesehen.
Im hinteren Bereich der kleinen Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde hängt eine große Tafel mit dem Schriftzug New Adult an der Wand. Dort ist es besonders gemütlich. Ein Sofa aus Uromas Zeiten steht unter einem Fenster, leicht verdeckt von Pflanzen und einer Vitrine. Die Wände sind grasgrün gestrichen. In einem großen hölzernen Bücherregal stehen unter anderem englischsprachige Bücher, Science-Fiction und Coming-of-Age-Romane, erklärt die 20-jährige Auszubildende Josephine Wunderberg.
Also das ist so gerade dann bei uns eben dieser Kernpunkt, dass wir halt Bücher von uns, die wir so generell auch verkaufen, dass wir die so zusammengesucht haben, weil wir halt wissen, dass das auch was für junge Menschen ist. Wie zum Beispiel auch Mariana Leki und Blutbuch von Kim de Lorison oder 22 Bahn von Caroline Wahl.
Zu New Adult zählen junge Erwachsene bis 27 Jahren. Da Josephine Wunderberg selbst zu dieser Zielgruppe gehört, war es ihrer Chefin Silke Müller wichtig, die Auszubildende eng in den Aufbau des New Adult-Bereichs einzubinden. Gemeinsam waren die beiden vor wenigen Wochen bei einem bundesweiten Austausch inhabergeführter Buchhandlungen und haben sich zum Thema New Adult informiert.
Wir haben einfach gesagt, wir wollen nach dem, was wir bei dieser Buchhändlertagung gelernt haben, einen Ort in der Buchhandlung haben, wo die jungen Leute sich so ein bisschen zurückziehen können und wo sie die Bücher finden, die wir für diese Altersgruppe für geeignet halten. Und wir haben hier dieses gemütliche Sofa, wir haben einen Teppich, wir haben dafür gesorgt, dass man, wenn man hier auch auf dem Sofa sitzt, nicht gleich von überall aus gesehen wird. So ein bisschen Safe Space, wo man sich zurückziehen kann.
Diesen Safe Space zeichnet nicht nur aus, dass die jungen Kundinnen und Kunden unbeobachtet beim Lesen sein können. Denn auch Bücher zu sensiblen Themen wie Transidentität stehen im New Adult Regal. Sie können sich auch viel Zeit lassen beim Schmökern, sagt Silke Müller. Niemand müsse Sorge haben, zu einem Kauf gedrängt zu werden.
Unsere Vorgehensweise ist eigentlich mit jeder Kundin so, dass wir beim Reinkommen Kontakt, Augenkontakt herstellen, freundlich grüßen und relativ bald dann sagen, wenn irgendeine Frage ist, gerne auf uns zukommen und dann können die Leute, solange sie möchten, hier bleiben. Aber wir stören nicht.
Über das Schaufenster und ihre Social-Media-Accounts hat Erlesenes und Büchergilde auf den New Adult-Bereich aufmerksam gemacht, erzählen Silke Müller und Josephine Wunderberg. Und die Auszubildende hat einen Buchclub für junge Leser und Leserinnen initiiert.
Es sind verschiedene Leute, viele auch Studierende und in einem Altersbereich von, ich glaube, 18 bis 26 oder so. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir gemerkt, alle Leute haben sich super gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt, irgendwie über Bücher zu reden. Also es ist auch für mich so ein Traum wahr geworden, dass ich halt mal in einem Buchclub bin und den jetzt auch selbst leite einfach. Das ist halt echt schön.
Welche Bücher besprochen werden, entscheiden die Clubmitglieder gemeinsam, sagt Josephine Wunderberg. Und gekauft werden diese Bücher natürlich nicht im Internet, sondern bei Erlesenes und Büchergilde.
Was dann halt auch so ein bisschen überraschend war auch, ist, dass wir gar nicht so diese typischen New Adult Bücher oder so lesen, sondern halt wirklich da sehr gefächert sind. Also unser erstes Buch war Ungezähmt von Glennon Doyle, weil sich das erstmal spannend angehört hat. Und dann lesen wir jetzt, das heißt Die Gabe. Und das ist auch nicht für die Zielgruppe geschrieben, würde ich sagen.
Offensichtlich haben die Buchhändlerinnen mit dem New Adult Buchclub einen Nerv getroffen. Denn sie wurden sofort mit Anfragen überrannt, erinnert sich Josephine Wunderberg.
Also die ersten Anmeldungen war ich so, oh wow, es melden sich Leute an. So. Und dann waren immer mehr und das hat mich echt ziemlich gefreut. Mittlerweile sind 20 Leute drin und es kommen immer noch Anmeldungen.
Der Buchclub und der New Adult Bereich sprechen sich rum unter den jungen Leuten. Silke Müller ist sich sicher, dass das Netz eine entscheidende Rolle dabei spielt, auch die Menschen fürs Lesen zu begeistern, die nicht schon in einem Haushalt voller Bücher aufgewachsen sind. Das könne die Buchhandlung um die Ecke in der Form gar nicht leisten. Ihr New Adult-Bereich sorgt nun aber dafür, dass die jungen Büchermenschen nicht nur im Internet an den Lektüre-Nachschub kommen. Denn das Konzept geht auf.
Josephine hat letztens gesagt, früher, wenn man sagte, mein Hobby ist Lesen, aha, bisschen langweilig vielleicht. Und heute, Lesen ist cool, Bücher sammeln ist cool. Und es ist jetzt im Moment einfach eine richtig tolle Welle. Und es passiert da auch was an Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft erleben die auf Social Media und wollen das aber ins echte Leben auch übertragen und kommen dann gerne auch mal zusammen in die Buchhandlungen. Und wenn dann der nette Ort hier hinten erstmal entdeckt ist, dann ist ja schon viel gewonnen.
Eine Leseecke für junge Menschen zum Schmökern und sich austauschen, die hat die Mainzer Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde aufgebaut. Das kommt gut an. Die Buchhandlung wird zum 4. Mal in Folge mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Der wird im Oktober von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Stuttgart verliehen.
When the ghost of things appear unwanted, the swans are gliding as the wind whips and stings. The sapphire in my signet ring, I know that it's been a while since I came over and let you drape your arm round my bad shoulder.
Und das war das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntagnachmittag. Die Gespräche mit Hertha Müller und Ronja von Rönne, die Beiträge und die ganze Sendung finden Sie zum Nachhören auf swr2.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Die Musik kam heute von der britischen Sängerin und Songwriterin Arlo Parks. My Soft Machine heißt ihr neuestes Album. Ihre poetischen Songtexte und ihre Gedichte erscheinen übrigens Mitte September auch in einem eigenen Gedichtband. Darauf können wir uns freuen. Hier folgt nach den Nachrichten das Hörspiel am Sonntag. Um die Technik kümmerte sich heute Norbert Vossen. Unter Mikrofon war Christine Hartauer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Guarded. I know I come across cold, dropping out like a stone when I'm crumbling, but I owe you the truth, wanna melt right into you. Melt right into you. Let you be my glue. Melt right into you. Glasses of pineapple juice out on the heath, my head in your lap. You offer me space, wild bees and sweat. I'm scared if I tell you, you'll think of me as weak. I don't wanna be that friend who's always in pain, so I bottle it up. It hurts when I do it, we stare at the sun.